Der Bockumer Bürgermeister hat beispielsweise eben erzählt, Leute werfen uns immer vor, dass das hier eine Not-in-my-Backyard-Position wäre, aber unser Backyard ist einfach das UNESCO-Weltnaturerbe und das muss eben geschützt werden. Da muss eben auch kein einziges neues Gasfeld mehr eröffnet werden.
Druck machen, der Podcast der Deutschen Umwelthilfe. Wir setzen Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz durch. Für uns alle.
Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts Druck machen. Heute zur Frage Gasbohrungen vor Borkum. Was soll das eigentlich? Warum wird direkt am Weltnaturerbe, am Nationalpark Wattenbeer vor Borkum, also einer Insel, die ganz viele von uns hier aus dem Urlaub kennen, eine wunderschöne Insel, warum wird es dort nach Gas gebohrt? Die Gasbohrungen vor Borkum, die haben schon begonnen. Es sind die einzigen Gasbohrungen in der deutschen Nordsee. Es gibt Pläne, sie auszuweiten, also wirklich die Nordsee sozusagen zu industrialisieren, zu einem riesengroßen Gasfeld. Und warum passiert das gerade jetzt? Das passiert deswegen, weil wir im Moment ja eine ganz, ganz große Diskussion haben über Versorgung mit Gas. Also wir kriegen kein Gas aus Russland mehr. An der Straße von Hormuz ist, seitdem der Trump den Iran angegriffen hat, ist auch die Hölle los. Und insofern gibt es das Argument, wir sollen eben in Deutschland Gas fördern, in der Nordsee Gas fördern. Wir finden das aus Sicht des Klimaschutzes, aber eben auch des Naturschutzes ein Riesenproblem. Aber um was es genau geht, wie das politisch dazu gekommen ist, wie das rechtlich einzuordnen ist, was wir als Deutsche Umwelthilfe tun, was auch Sie Hörerinnen und Hörer tun können. Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Clara Winkler. Clara ist Juristin, arbeitet seit fast 4 Jahren bei uns und beschäftigt sich eben seitdem mit dem Thema Gasbohrungen und eben auch mit dem, was auf der Insel Borkum passiert. Liebe Clara, vielleicht kannst du uns einfach mal kurz erklären, was ist das Problem, um was geht's?
Hi Sascha, danke für die Einladung auf jeden Fall. Auf Borkum ist das Problem, dass man, wenn man da erstmal ankommt, einem riesigen Naturparadies gegenübersteht. Man fährt dort mit einer Fähre hin, 2 Stunden teilweise, und dann sieht man dort schon von Weitem die Sandbank, auf der die Robben immer sich ausruhen. Und man sieht diese weiten Strände, das Meer. Vor der Insel gibt es noch ein relativ großes Steinriff, das ist einzigartig in Deutschland, total bunt kann man sich das vorstellen, und dort möchte jetzt ein niederländischer Konzern nach Gas bohren. Der hat dort ein Gasfeld gefunden, und nachdem die Niederlande ihr größtes Gasfeld in Groningen schließen mussten, eben weil die Umweltauswirkungen so waren, dass die Bevölkerung sich das nicht mehr länger gefallen lassen hat, fängt dieser Konzern jetzt an, auch in Deutschland nach Gasfeldern zu suchen, und hat eben dort ein sogar relativ kleines Gasfeld gefunden, aber davon mehrere, weshalb das Ganze dann doch zu einem relativ großen Projekt wird. Und dort möchte der Konzern jetzt unter deutschen Meeresschutzgebieten nach Gas bohren. Das Riff wurde dort schon teilweise zerstört für diese Bohrplattform, die dort jetzt schon steht, und da setzen wir uns natürlich dagegen ein.
Ja, man kann sich das ja eigentlich kaum vorstellen, dass das möglich ist. Das ist ja ein Nationalpark dort, das ist eine der schönsten Ferienlandschaften, die Deutschland hat. Also dass das natürlich eine unglaubliche Störung ist, dieser schönen Natur, und sicher auch nicht für den Tourismus gut, weil die Menschen fahren da ja hin, um Natur zu erleben, um Ruhe zu haben und eben nicht um Tankschiffe zu sehen und Plattformen zu sehen. Die wollen ja nicht Urlaub in der Industrielandschaft machen. Aber wie konnte es denn dazu kommen? Sowas muss doch genehmigt werden. Ist denn sowas möglich? Wir haben doch Naturschutzgesetze, wir haben doch Genehmigungsverfahren. Wie ist es denn dazu gekommen, dass man diese Gasbohrung genehmigt hat?
Also das stimmt, wir haben ja in Deutschland sogar relativ starkes Naturschutzrecht, und wenn man sich diese ganzen Gasbohrungen anschaut, dann ist es auch so, dass man oft gar nicht irgendwie neue Klimaschutzgesetze braucht beispielsweise, sondern wir haben ein Klimaschutzgesetz, das eingehalten werden müsste. Wir haben Umweltrecht, was Naturschutzgebiete schützt und was auch in den Naturschutzgebieten Gasförderung verbietet. Dann gibt es aber die Möglichkeit, davon Ausnahmen zu schaffen. Und ein Konzern stellt sich dann hin und sagt, wir könnten aber mit diesem Gasprojekt so und so viel Milliarden Euro Umsatz machen. Und dieses Interesse von uns als wirtschaftlicher Konzern überwiegt dem Interesse der deutschen Bevölkerung, dieses Riff und diesen Naturraum zu erhalten. Das macht ein Konzern, und damit rennt er bei Behörden in Deutschland und auch in den Niederlanden meistens offene Türen ein. Diese Behörden, muss man sich auch so vorstellen, das sind Bergbehörden. Da sitzen auch viele Leute, die eben Bergbau schon seit vielen Jahren praktizieren, dort Erfahrung haben und die dem natürlich zugewandt sind. In Deutschland gibt es außerdem das Bundesberggesetz, was ein Ermöglichungsgesetz ist. Das heißt, da wird gar nicht geprüft, dürfen wir diese Gasbohrungen noch machen in Einhaltung mit dem Klimaschutz, sondern wenn man ein Gasfeld findet, dann wird meistens auch alles dafür getan, dass es ausgefördert werden kann und auch die Genehmigung dafür ausgestellt. Das ist natürlich ein Riesenproblem und so kam es eben auch dazu, dass in den Niederlanden der Konzern schon 2022 die Genehmigung erhalten hat für dieses Gasprojekt und dann auch schon angefangen hat, Fakten zu schaffen. Und je mehr Investitionen so ein Konzern dann halt schon im Vorfeld tut, desto mehr Geld können sie dann eben vorweisen, auch den deutschen Behörden, was sie da an wirtschaftlichem Interesse haben. Und das haben sie genauso gemacht. Sie haben die Plattform dann schon gebaut, obwohl das in Deutschland noch überhaupt gar nicht genehmigt war. Sie haben das Kabel schon gebaut, obwohl die Bohrplattform, die Bohrungen nach Deutschland noch nicht genehmigt waren. Und all das hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass eben die deutsche Behörde gesagt hat, okay, das wirtschaftliche Interesse an diesem Gas für diesen Konzern überwiegt dem Interesse am Naturschutz.
Ja, du hast ja jetzt beschrieben, dass es geht ja um einen niederländischen Konzern, das Unternehmen One Dias, ein Unternehmen, was übrigens früher mal dem niederländischen Königshaus gehört hat, also was deswegen vielleicht auch politisch gut vernetzt ist, nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Deutschland. Und man hatte ja doch ein bisschen das Gefühl, ich war ja auch ein bisschen an unserer Kampagne dort beteiligt, dass es ein Unternehmen ist, was auch gute Zugänge in die Politik hat. Hattest du denn das Gefühl im Gespräch jetzt mit den Behörden, auch mit der Landesregierung in Niedersachsen, die das ja auch genehmigen muss, dass man da den Interessen des Naturschutzes, des Klimaschutzes Gehör geschenkt hat? Oder war das Ohr gegenüber dem Gasunternehmen, gegenüber dem Unternehmen One Dias doch weiter offen und gespitzt? Also hattest du das Gefühl, das war ein Verfahren, was wirklich für einen fairen Interessenausgleich gesorgt hat? Oder hat es da die Politik im Grunde schon entschieden gehabt, was sie will, nämlich diese Gasbohrungen ermöglichen?
Also dieser ganze Prozess hat mich tatsächlich selbst immer wieder sehr überrascht, vor allem eben in dem Aspekt, wie eng die niedersächsische Regierung teilweise mit One Dias zusammengearbeitet hat. Es gibt ja einige Briefe, die wir auch in der Zwischenzeit geleakt haben, über die wir auch nur durch Anfragen herangekommen sind, die ansonsten niemals die Öffentlichkeit gesehen hätten, wo der CEO von One Dias, den niedersächsischen Ministerpräsidenten, explizit danach fragt, diese Genehmigung zu erteilen und auch, wo, wenn zum Beispiel das Stromkabel...
Woher weißt denn du, was in diesen Briefen steht? Kannst du das mal erklären? Wie kommt man an solche Schreiben ran?
Ja, also das ist wirklich ein sehr interessanter Vorgang, denn man muss ja oft nach Sachen fragen, von denen man teilweise gar nicht weiß, dass sie existieren, wie zum Beispiel diese Briefe. Also kann man als Umweltverband, aber das kann man auch als Privatperson, sogenannte Umweltinformationsanfragen stellen an Behörden. Denn die Behörden sind natürlich letztendlich auch dem deutschen Staat und damit eben auch dem Wähler verpflichtet, Auskunft zu geben. Und das müssen sie dann eben machen. Das heißt, man stellt eine Anfrage, wie war der Kontakt, wie häufig gibt es Protokolle von diesen Treffen zwischen Ministerpräsident und One Dias oder zwischen der Behörde und One Dias. Und dann bekommen wir natürlich teilweise diese Briefe, aber in derselben Anfrage wurden uns auch einige Treffen aufgelistet, die niedersächsische Regierung oder die Behörde eben mit One Dias hatte. Als wir dann aber zum Beispiel nach den Protokollen von den Treffen gefragt haben, was ich zum Beispiel aus vorherigen Anfragen auch weiß, dass normalerweise Protokolle von solchen Treffen angefertigt werden, die konnte man dann zum Beispiel nicht übermitteln. Also da wurde dann gesagt, die haben wir nicht. Und das ist dann natürlich so der interessante Aspekt. Dann bekommt man das, was überhaupt verschriftlicht wurde. Und das sind dann diese Briefe. Dann hat der niedersächsische Ministerpräsident aber auch einen Brief an Carsten Schneider, den deutschen Umweltminister, geschickt, um darum zu bitten, deutsche Gesetzgebung so zu machen, dass sie freundlich ist gegenüber diesem niederländischen Konzern. Das heißt, man kann aus meiner Sicht schon sagen, dass dieser niederländische Konzern es geschafft hat, die niedersächsische Regierung so weit zu instrumentalisieren, dass sie eins zu eins deren Interessen vertritt.
scheint ja richtige Detektivarbeit zu sein, das hast du ja so geschildert und das zeigt ja auch, wenn man da mal genauer nachschaut und nachfragt und Einblick in den Schriftwechsel gewinnt, dass es hier eine sehr enge Verknüpfung zwischen Wirtschaft und Politik gibt. Und jetzt ist es ja aber so, das kann man beklagen, aber die Deutsche Umwelthilfe ist ja dafür bekannt, dass sie nicht nur klagt, sondern auch verklagt. Und deswegen haben wir uns ja auch vorgenommen, dieses Projekt auch auf dem juristischen Weg zu stoppen, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen keine Gasbohrung, die das Klima und die Natur der Nordsee zerstört. Und jetzt ist das ja ein länderübergreifendes Projekt. Das heißt, wir haben sowohl in den Niederlanden geklagt, zusammen mit Partnern, als auch in Deutschland geklagt, jetzt auch in enger Zusammenarbeit mit Fridays for Future, mit der Insel Borkum. Das können wir vielleicht auch nachher nochmal besprechen, wie das auf der Insel ankommt. Kleiner Spoiler, nicht so gut. Und auch mit regionalen Verbänden, zum Beispiel dem Bund für Umwelt und Naturschutz in Niedersachsen. Und kannst du uns einfach mal sagen, der Stand der Rechtsverfahren, wo stehen wir denn da? Können wir dieses Vorhaben noch auf dem Rechtsweg verhindern?
Also der Rechtsweg gegen diese Gasbohrungen war eigentlich von Anfang an relativ erfolgreich. Schon, ich glaube, 2023 haben wir ein Eilverfahren gewonnen gegen die Gasbohrung auf der niederländischen Seite. Da musste dann erstmal die Installation der Plattform gestoppt werden. Dann haben wir 2024 die erste Instanz in den Niederlanden gewonnen. Und dann haben wir über ein Jahr den Bau des Kabels, der eben mit der Zerstörung des Riffs vor Borkums einherging, verhindern können. Am Ende wurde das Kabel gebaut und jetzt ist es so, dass wir noch die bergrechtliche Genehmigung in den Niederlanden verhandeln. In Deutschland hatten wir im April eine Anhörung, da haben wir es leider nicht geschafft, das Gericht davon zu überzeugen, dass so eine Gasbohrung, die auch mit wirklich den krassesten Umweltauswirkungen einhergeht, wie zum Beispiel 15 Mal so viel Quecksilber, wie der Grenzwert erlaubt, dort eingeleitet wird, dass diese Auswirkungen nicht im deutschen Genehmigungsverfahren geprüft werden mussten. Das ist natürlich ein herber Rückschlag gewesen, aber das Gute ist, dass eben diese niederländische Genehmigung das komplette Projekt umfasst, alle Umweltauswirkungen, auch die, die wir jetzt in Deutschland nicht geltend machen konnten. Und da haben wir ja, wie gesagt, die erste Instanz gewonnen und die zweite Instanz, da haben wir dieses Jahr voraussichtlich noch eine Verhandlung und da sind wir natürlich sehr zuversichtlich, dass wir das da noch stoppen können.
Du sagst es ja, dass bei den Gerichtsverfahren in Deutschland ganz, ganz viele Faktoren, die eigentlich wichtig wären, wenn man entscheidet, ist so eine Anlage, ist so eine Gasbohrung vereinbar mit den Schutzzielen eines Nationalparks, mit dem Schutz der Meeresumwelt, da wurden ja ganz viele Faktoren überhaupt nicht berücksichtigt. Also angefangen natürlich mit der Frage, was heißt es für das Klima? Aber auch mit der Frage, was bedeutet das für bedrohte Arten? Was bedeutet das für den Schweinswal, unsere einzige einheimische Walart? Was bedeutet das für Steinriffe? Du hattest ja vorhin schon gesagt, Steinriffe gibt es ganz, ganz selten. Viele Menschen wissen gar nicht, dass es Riffe gibt in der Nordsee. Gibt es aber auch mit einer unglaublichen Artenvielfalt. Und dazu kommt natürlich die Verschmutzung, die mit solchen Anlagen einhergeht. Zum Beispiel die Einleitung von Quecksilber. Jeder weiß, Quecksilber ist giftig, ist natürlich auch für Meerestiere giftig. Landet übrigens dann auch bei uns, wenn wir Fisch essen. Also gesund ist das alles nicht. Deswegen setzen wir jetzt, nachdem in Deutschland diese wichtigen Faktoren überhaupt nicht berücksichtigt worden sind, vor allem auf das Verfahren in den Niederlanden, wo wir ja in der ersten Instanz auch gewonnen haben. Und wenn wir jetzt im Hauptverfahren, im endgültigen Verfahren auch gewinnen, dann wird diese Plattform gestoppt. Und das ist natürlich auch deswegen wichtig, weil das Unternehmen OneDyes ja nicht nur eine Gasbohrplattform plant, sondern eben mehrere. Da ist wirklich über die nächsten Jahrzehnte soll hier die Nordsee zu einem Gasbohrgebiet entwickelt werden und deswegen ist es so wichtig, dass man diesen ersten Schritt eben stoppt und deswegen werden wir da auch dranbleiben. Also für Sie, die uns zuhören, viele von Ihnen unterstützen uns ja auch. Also diese juristischen Verfahren, die sind wirklich ganz, ganz wichtig und da freuen wir uns auch über die viele Unterstützung, die wir von Ihnen allen bekommen. Jetzt haben wir aber viel erzählt über die politische Geschichte, über die Verstrickungen Politik, Wirtschaft, auch über die rechtlichen Verfahren. Aber lass uns doch mal auf die Insel schauen. Wir waren ja jetzt beide mehrfach auf Borkum, zum Beispiel im letzten Sommer. Und wie kommt denn sowas an? Vielleicht kannst du einfach mal beschreiben, versuch doch mal so ein paar Stimmen von der Insel hier so hörbar zu machen. Also wie finden das die Leute, dass man ihnen vor die Nase dieses Ding baut?
Die Leute vor Ort sind natürlich ebenfalls entsetzt von diesen Plänen, denn die leben ja das, was dort eigentlich geschützt werden sollte. Das UNESCO-Weltnaturerbe, der Nationalpark, das niedersächsische Wattenmeer. Dort sind einige Sachen verboten, teilweise darf man eben die Dünen nicht betreten, gewisse Strandabschnitte nicht besuchen, all das eben um den Nationalpark zu schützen. Und da stößt die Tatsache, dass jetzt aber nur wenige Kilometer von der Insel entfernt nach Gas gebohrt werden darf, wo Methan austritt, Quecksilber eingeleitet wird, Blei eingeleitet wird, massiver Unterwasserlärm stattfindet, dass sowas, was den Nationalpark ja wirklich sehr, sehr stark gefährdet, dann erlaubt wird. Und deshalb sind wir da auch wirklich froh, die Insel an unserer Seite zu wissen. Wir haben dort die Stadt Borkum, die wirklich auch mit uns in den Niederlanden gegen die Gasbohrungen klagt, die auch in Deutschland gegen diese Gasbohrungen geklagt haben, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Und dann haben wir natürlich die Bürgerinitiative Saubere Luft Ostfriesland, die uns auch tatkräftig zur Seite steht mit Klagen, mit aber auch Fachexpertise von vor Ort. Denn wir sitzen hier in Berlin und uns ist es ja ganz wichtig, dass wir eben mit den Leuten vor Ort handeln, die natürlich nochmal ganz genau wissen, was es dort für Arten gibt, was dort auf dem Spiel steht, wenn dort Eier von Vögeln mit Quecksilber jetzt schon belastet sind, wenn dort die Emsmündung jetzt schon extrem industrialisiert ist, wogegen sich diese Bürgerinitiative dann auch einsetzt. Und da kann man sagen, dass die Insel da geschlossen gegen diese Gasbohrungen steht. Wir haben auch bei dem Klimacamp auf Borkum letzten Sommer wirklich eine tolle Unterstützung erfahren von den Leuten, die dort vorbeigekommen sind für Gespräche. Und dann gab es auch Situationen, wo Leute vielleicht etwas skeptisch erst waren gegenüber diesen Aktivisti, die dort auf die Insel kommen, aber dann ganz schnell gemerkt haben, dass es einfach nur darum geht, den Lebensraum, der dort eben noch intakt ist, diese tolle Natur, die es dort gibt, zu schützen. Und da waren sich wirklich alle einig.
Das kann ich auch wirklich bestätigen. Ich war jetzt auch ein paar Mal da, unter anderem im letzten Sommer. Da war diese große Demonstration, da war ja ein mehrtägiges Klimacamp. Das war ja wirklich ganz fantastisch. Man ist ja willkommen geheißen worden. Schon beim Frühstück haben die Leute im Hotel gesagt, ganz viel Erfolg. Wir waren beim Bürgermeister. Aber es war dann auch so, wenn man so durch die kleine Stadt ging, es ist eine Kleinstadt, die Leute haben applaudiert, sind teilweise mitgelaufen. Es war dann auch am Strand so die Touristen. Wir hatten ja so ein bisschen Sorge, da kommen wir jetzt an mit so einer Demonstration, das möchte jetzt keiner hören. Die Leute sitzen in ihrem Liegestuhl, trinken ihren Aperol Spritz und wollen die Sonne genießen und wollen jetzt keine Klimaaktivisten mit Transparenten sehen. Stimmte aber nicht. Die Leute sind wirklich auf einen zugekommen, haben Fotos gemacht, also nicht nur aus Sensationslust, teilweise die Reden gefilmt, werden das dann auch weitererzählen. Und insofern, für mich war das jetzt auch gelebte Demokratie. Man hat hier gesehen, dieser friedliche Protest einer ganzen Insel, die eben sagte, wir sehen für uns eine andere Zukunft. Das ist die Zukunft, die wir nicht wollen, aber wir haben auch eine Vorstellung von unserer Zukunft. Eben diese naturnahe Wirtschaft, die naturnahe Entwicklung des Tourismus und auch der Wirtschaft sonst auf dieser Insel. Das ist eigentlich ein Modell, so wie Demokratie funktionieren sollte. Und deswegen ist es natürlich auch so dramatisch, wenn man hier über die Interessen der Menschen, die dort leben, hinweggeht und sagt, nein, das wird jetzt in Hannover entschieden, das wird jetzt in Berlin entschieden und man geht jetzt dann einfach ohne Rücksicht auf Verluste über die Interessen der Menschen hinweg. Das ist auch etwas, was natürlich zum Vertrauensverlust von Demokratie beiträgt. Wir haben das ja auch in anderen Fällen erlebt, zum Beispiel auf Rügen mit dem Bau des Flüssiggasterminals dort, wo auch die ganze Insel gesagt hat, das wollen wir nicht, das Ding. Und man aber trotzdem gesagt hat, nee, das habt ihr nicht zu entscheiden, das wird woanders entschieden, wird gemacht. Das nächste Wahlergebnis war ein sehr unerfreuliches. Aus dieser wunderschönen grünen Insel wurde, sagen wir mal, politisch gesehen eine blaue Insel. Und das will man jetzt nicht unbedingt an anderen Teilen der Republik haben. Und insofern, das zeigt auch so ein bisschen den Zusammenhang zwischen Klimaschutz und Demokratie. Das hat da jetzt nicht funktioniert, aber die Leute geben nicht auf, oder?
Ja, genau. Also die Leute sind wirklich da ganz eindeutig in ihrer Position. Es war auch, fand ich, richtig schön, schön, auf Borkum immer wieder zu sehen. Teilweise läuft man an den Häusern vorbei und es stehen diese Protestschilder einfach im Fenster. Also der Protest ist da, der ist sichtbar. Und die Leute geben da auch nicht auf, denn es steht ja noch viel mehr auf dem Spiel. Es hat jetzt angefangen mit dieser einen Plattform, aber Wonders hat natürlich vor, die ganze Nordsee in diesem Bereich mit Bohrplattformen zuzupflastern und eben auch noch stärker an die Naturschutzgebiete heranzugehen, unter denen zu bohren. Und das lässt die Leute natürlich da auch nicht kalt, denn die sind ja die, die dann auch diese Natur dort bewahren wollen, die teilweise von diesem Tourismus leben. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass dort eben der Widerstand aufrechterhalten wird. Denn es ist jetzt zwar eine Plattform da, aber trotzdem gibt es noch so viel zu gewinnen dort bei dieser Insel, was wirklich ein toller Kampf ist, den man einfach weiterführen muss.
Ich bin Julian Schwarzkopf. Ich arbeite im Fachbereich Energie und Klimaschutz bei der Deutschen Umwelthilfe. Dort leite ich das Team Gasausstieg. Was mir besonders an der Arbeit bei der Umwelthilfe gefällt, ist, dass die DOH ein wahnsinnig spannender Arbeitsplatz ist. Diese Arbeit als unabhängiger und oft auch unbequemer Umweltverband wäre ohne großzügige Spenden natürlich gar nicht möglich. Insofern will ich hier auch mal Danke sagen an alle, die uns bereits unterstützen.
Wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, was die Nordsee, was vor allem der Nationalpark, das Weltnaturerbe Wattenmeer für eine einmalige Region ist für uns und eine der Arten, die ganz, ganz wenige Menschen kennen, überraschenderweise, ist der Schweinswal. Der Schweinswal ist unser einziger heimischer Wal. Übrigens nicht wie der Wal Timmy oder Hope, ein Buckelwal, der ja zu Gast war. Und über den wollen wir nicht reden, aber der hat doch gezeigt, dass wir alle ein ganz, ganz enges Verhältnis zu Walen haben. Der Schweinswal ist ein recht kleiner Wal, so ungefähr die Größe von einem Delfin und ist in Nord- und Ostsee heimisch, aber ist bedroht und ist für uns ja so ein bisschen auch das Symbol. Wir haben auch Schweinswal-Patenschaften, also werden Sie Schweinswal-Patin oder Schweinswal-Pate, schauen Sie auf unserer Webseite nach. Aber Clara, du bist ja ein riesen Schweinswal-Fan, warum?
Also als ich gesehen habe, dass es diese Schweinswale vor Borkum gibt und dass die eben diesen besonderen Schutz auch verdienen, da habe ich natürlich in unseren gesamten Gerichtsverfahren auch immer darauf geachtet, dass die Schweinswale hier besonders geschützt werden und besonderen Schutz auch bekommen und dieser eingehalten wird. Denn es ist zum Beispiel so, dass die Schallgrenzwerte in Deutschland stärker sind als in den Niederlanden, weshalb wir eben auch in Deutschland dafür geklagt haben, dass der Schweinswal hier auch geschützt wird, obwohl die Bohrplattform in den Niederlanden steht. Aber Schweinswale kommunizieren über Schall und sie suchen auch ihre Nahrung über Schall. Und wenn dort eine große Bohrplattform gebaut wird mit massivem Unterwasserlärm, dann kann man sich vorstellen, dass das große Probleme bei den Schweinswalen auslöst. Die Kälber können von ihrer Mutter getrennt werden. Teilweise habe ich auch gelesen, dass den Schweinswalen bei solchen hohen Schallemissionen die Trommelfelle platzen können. Das ist wirklich sehr, sehr verheerend. Und gerade weil der Schweinswal die einzige deutsche heimische Walart ist, finde ich, dass dieser ganz doll geschützt werden muss, weil sowas einfach einzigartig in Deutschland ist und wir das natürlich beschützen müssen. Denn wenn der Schweinswal jetzt sagt, okay, hier ist es uns zu laut, wir gehen jetzt aus Deutschland weg, dann werden sich erstens Bestände durch den Lärm dezimieren und dann ist es aber auch so, dass diese Art dann in Deutschland auch aussterben kann. Und das ist mir in diesen ganzen Verfahren und auch in der Arbeit um die Gasbogen vor Borkum ein Anliegen, dass diese Arten, die dort heimisch sind, auch zum Beispiel die Robben, diesen Schutz erfahren, der ihnen gesetzlich zusteht und den ein einzelner niederländischer Konzern einfach überschreiben möchte mit Bohrplattformen en masse.
Du hast es gesagt, der Schweinswal, eine Art, die wirklich unsere einzige einheimische Walart. Es gibt dazu die Kegelrobben, es gibt den Seehund, es gibt ganz, ganz viele Seevögel. Es gibt natürlich auch weniger bekannte, unspektakuläre Arten, die zum Beispiel in den Steinriffen leben. Und diese wirklich einmalige Natur, das Weltnaturerbe Wattenmeer hat diesen Weltnaturerbe-Status ja nicht umsonst bekommen, sondern weil es wirklich auch was Besonderes ist. Das ist ein besonderer Ort auf dieser Erde und diesen Ort, den sollten wir schützen, erhalten, den sollten wir respektieren und nicht zerstören. Jetzt haben wir ja drüber gesprochen, warum das ein Problem ist, aus Klimaschutzsicht, aus Naturschutzsicht, warum die Menschen das jetzt auch nicht wollen. Und jetzt hören wir ja aber in ganz, ganz vielen Gesprächen, dass man sagt, ja, das ist nicht schön, aber was bleibt uns anderes übrig? Wir wollen das Gas von Putin nicht mehr. Wir wollen das Gas von Trump eigentlich auch nicht. Wir sehen jetzt auch das Gas aus Katar. Das kommt vielleicht auch nicht bei uns an. Und da ist es dann doch besser, wenn wir im eigenen Land, solange wir noch Gas verbrauchen, und jetzt brauchen wir es halt noch, das Gas selber fördern, indem wir fracken, indem wir nach Gas in der Nordsee bohren. Und das ist doch im Zweifelsfall besser. Und dann wird ja dann oft auch noch dazu gesagt, dann ist es ja wahrscheinlich auch noch umweltfreundlicher, weil es mit deutscher Technik gemacht wird. Ob das jetzt immer so stimmt, dass die umweltfreundlicher ist als die in anderen Ländern, sei mal dahergestellt. Aber man hört ganz oft so das Argument, ja, ist nicht schön, aber die Alternativen sind noch schlimmer. Also ist es das kleinste Übel und das müssen wir jetzt halt machen. Das sagt zum Beispiel die Bundeswirtschaftsministerin, ja, besser Gas aus Deutschland, als wir müssen es importieren aus zweifelhaften Ländern. Was sagst du denn dazu?
Ja, also diese Argumentationslogik verkennt natürlich, dass wir prinzipiell aus Gas aussteigen müssen und dass wir als Deutschland auch schon die 1,5 Grad Hürde gerissen haben. Wir müssen die Klimakrise bekämpfen und die Erdüberhitzung stoppen und dazu gehört eben nicht, neue fossile Energieträger zu fördern, sei es jetzt Kohle, aus der wir zum Glück ausgestiegen sind, aber dann ist nicht die Lösung, einfach einen anderen fossilen Energieträger und diesmal Gas zu fördern. Das macht es auch nicht umweltfreundlicher, auch wenn Juan Díaz das gerne hätte. Es ist einfach so, dass wir aus dem Gas aussteigen müssen und dazu kommt noch, dass Deutschland schon viele Langzeitlieferverträge für Gas abgeschlossen hat. Analysen zufolge wird es 2030 schon ein Überangebot an Gas auf dem europäischen Markt geben. Und da brauchen wir natürlich nicht noch weitere Gasfelder, die auch noch direkt unter deutschen Naturschutzgebieten liegen. Denn der Bockumer Bürgermeister hat beispielsweise eben erzählt, Leute werfen uns immer vor, dass das hier eine Not-in-my-Backyard-Position wäre, aber unser Backyard ist einfach das UNESCO-Weltnaturerbe und das muss eben geschützt werden. Und da muss eben auch kein einziges neues Gasfeld mehr eröffnet werden.
Es gab ja auch vor ein paar Jahren mal eine dieser großen UN-Klimakonferenzen. Das war damals in Glasgow in Schottland. Und da hat sich ja unter anderem auch die Bundesregierung dazu verpflichtet und gesagt, keine neuen Öl- und Gasbohrungen mehr weltweit. Also man hat damals vor allem natürlich den Appell gerichtet an, ich sag mal, Länder in Afrika und Asien und gesagt, ja, ihr müsst jetzt einfach mal aufhören, wenn wir langfristig klimaneutral werden sollen, neue Öl- und Gasfelder aufzuschließen. Also die alten, schlimm genug, aber jetzt bitte nicht mehr neu bohren, damit das alles mal ein Ende hat. Und das gilt aber jetzt natürlich nicht nur für den Senegal oder für Angola oder für Mosambik oder die Frackingfelder in den USA, sondern natürlich auch für das eigene Land. Man muss sich da an den Maßstäben, die man da mal selber gesetzt hat, auch halten. Und wie du es ja erklärt hast, wir sind mit Gas eigentlich angesichts dessen, dass der Verbrauch ja sinkt und idealerweise ja noch schneller sinken sollte. Wir sind eigentlich gut versorgt. Wir haben langfristige Lieferverträge. Wir haben das, was wir aus Russland bekommen haben, mal ja inzwischen auch gut ersetzt. Insofern, da gibt es jetzt keine Versorgungsprobleme und deswegen gibt es eigentlich auch keinen ökonomischen Anlass, dass wir jetzt das Weltnaturerbe Wattenmeer diesem fossilen Wahn opfern. Jetzt haben wir ja erzählt, was macht die Politik, was kann man juristisch tun, wie stellt sich das alles energiewirtschaftlich dar, was können denn unsere Hörerinnen und Hörer tun, also wo kann man sich engagieren?
Da gibt es natürlich zum ersten Mal die Unterstützung von unserer Arbeit. Also alle können unsere Meeresschutzpetition unterschreiben und auch der Bundesregierung zeigen, dass es eben Leute in Deutschland gibt, die sich dagegen stellen und diese Masse immer größer wird. Und dann kann man sich natürlich auch gegen Gasbohrungen in ganz Deutschland wehren. Das haben wir jetzt erst mit Borkum gesehen. Es wird jetzt aber auch weitere Gasprojekte geben, die schon angekündigt wurden. Und Gas wurde in Deutschland generell schon seit langer Zeit gefördert, nur nicht in der Nordsee, was jetzt nochmal besonders schlimm ist. Aber prinzipiell gibt es diese Projekte und an Land sind sie auch sehr schlimm. Da werden diese Chemikalien ja teilweise direkt in den Boden eingeleitet und dann kommt es zu Grundwasserbelastungen. Und hier, denke ich, kann sich wirklich jeder engagieren, was bei den Leuten zu Hause passiert und einfach loslegen. Sich in diese Genehmigungsverfahren teilweise vielleicht mal reinzufuchsen, kann ich jedem empfehlen, denn auch die Bürgerinitiative, ohne die vor Borkum hätten wir das niemals so gut schaffen können. Und die Leute sollen auch zum nächsten Klimastreik gehen, demonstrieren und einfach dieser Bundesregierung zeigen, dass diese Gasexpansionsstrategie, die aktuell gefahren wird vom Bundeswirtschaftsministerium, einfach in keiner Weise der deutschen Bevölkerung zugutekommt und auch nicht in deren Interesse steht. Denn wir müssen nun mal aus Gas aussteigen, um die Klimaziele einzuhalten. Und wir brauchen Gas auch nicht. Denn wenn wir langfristige Versorgungssicherheit haben wollen zur Energieversorgung, dann ist Gas auf jeden Fall nicht die Lösung, wie ja auch die aktuelle Krise um den Ölpreis gerade zeigt.
Du hast es ja schon gesagt, es wird in Deutschland schon seit vielen Jahrzehnten auch nach Gas gebohrt. Das sind jetzt einige Prozent des Verbrauchs, aber immerhin, zum Beispiel das Unternehmen ExxonMobil, ein großes amerikanisches Unternehmen, fördert viel Gas, vor allem in Niedersachsen. Dort gibt es eben auch Pläne über unkonventionelles Fracking, einer besonders wasserschädlichen, grundwasserschädlichen Methode, die Fördermenge noch auszuweiten. Aber es gibt eben auch neue Förderprojekte, zum Beispiel in Reichling, in Oberbayern, in Baden-Württemberg, vor Borkum und jetzt eben auch grenzüberschreitend an der deutsch-polnischen Grenze in der Ostsee vor Usedom. Das heißt, überall wird nach Gas gebohrt und es gibt aber natürlich auch die Pläne für neue Importterminals für Flüssiggas, für neue Gaskraftwerke. Also es wird wirklich ganz, ganz viel hier in die falsche Infrastruktur investiert, eben keine klimafreundliche Infrastruktur. Und dort überall an diesen entsprechenden Orten gibt es Genehmigungsverfahren. Da kann man nur alle auffordern, sich zu engagieren, in Bürgerinitiativen sich an diesen Verfahren zu beteiligen. Und im Zweifelsfall, das werden auch sicher wir als Deutsche Umwelthilfe weitermachen, auch dann dort, wo es möglich ist, rechtlich weiter vorzugehen. Und insofern würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn dieser Podcast Sie jetzt davon überzeugt hat, sich auch weiter zu engagieren und diese fossile Gaswelle zu stoppen, die hier über Deutschland kommt. Schauen Sie auf unsere Webseite, schauen Sie nach der Petition. Sie können die Meeresschutzpetition unterschreiben als ersten Schritt unserer Unterstützung. Wir informieren regelmäßig über soziale Medien, über unseren Newsletter. Den können Sie abonnieren, folgen Sie unserem Podcast. Insofern, Clara, ganz, ganz herzlichen Dank. War sicher nicht unser letztes Gespräch zu diesem Thema. Also der Kampf gegen das fossile Gas wird uns weiter erhalten bleiben. Danke für das Gespräch und an Sie alle bis zum nächsten Mal.
Danke.
Druck machen, der Podcast der Deutschen Umwelthilfe.